Mit kreislauffähigen Akustiklösungen den Übergang zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in der Baubranche beschleunigen. Das will unser heutiger Gast mit ihrem Unternehmen Hempstatic erreichen.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, und herzlich willkommen zu unseren Lunches with Impact. Das ist ja unsere Kooperation gemeinsam mit dem Social Impact Award, bei dem wir spannende Gäste jeden Mittwoch live zu uns bei Facebook an den digitalen Mittagstisch holen. Ab Montag gibt's dann die Folgen immer bei uns. Ja, und heute ist es wieder soweit. Bereits in unserem zweiten Lunch Talk sprechen wir mit Elena Janewa. Sie ist Co-Gründerin von Hempstatic und war mit diesem Projekt beim Social Impact Award in Österreich 2019 mit dabei. Hempstatic fertigt mit selbst angebautem Hanf maßgeschneiderte Akustikmodule an. Wie das gehen soll, das erklärt uns Elena gleich.
Hallo, ich bin die Elena, ich bin die Gründerin von dem Projekt Hempstatic. Unser Projekt wird eigentlich bald zu einem Unternehmen umgewandelt. Also jetzt findet ihr uns in einer sehr spannenden Übergangsphase. Also unser Projekt befindet sich schon in der Vorgründungsphase. Genau, mein Hintergrund ist in Bauingenieurwesen und seit meinem Studium interessiere ich mich für nachhaltiges Bauen und für Ressourceneffizienz. Diese zwei Themen haben mich wirklich interessiert und ich fand sie sehr spannend aufgrund von der Art und Weise, wie die heutzutage Bauindustrie ausgestattet ist. Und natürlich als junge Professionistin, die erst ihren Karrierenweg aufbauen wird, habe ich es als meine Verantwortung gefühlt und quasi meine Pflicht, die Industrie in einer künftigen Vision weiterzuleiten bzw. zu überführen. Und dies habe ich dann, also das hat mir eigentlich, das war möglich dann durch das Projekt Hempstatic, hat sich festgestellt. Schauen wir mal. Also uns steht einen langen Weg bevor, aber wir, das in a nutshell gesagt.
Super, sehr schön. Was ist denn Hempstatic genau? Was genau macht ihr?
Genau, also wir verarbeiten qualitativ hochwertige Agrarrückstände zu Dämmstoffen. Unsere Dämmstoffen können wiederverwendet oder wiederverwertet werden und besitzen ausgezeichnete Wärmedämm- und Schalldämmeigenschaften. Das Spannende ist, dass die Dämmstoffe eigentlich regional hergestellt werden können und die Produktion kann einfach gestartet werden, sowohl in entwickelten Ländern als auch in der Entwicklungsländern, also als auch in Ländern von der dritten Welt sozusagen, weil die Ressourcen, die wir verwenden, überall zu finden sind und erneuerbar sind vor allem. Das ist das Wichtigste. Also unsere Dämmstoffe bestehen aus pflanzlichen Bestandteilen. Da sind nämlich die Hanfschäben, so nennen sie sich. Das sind die holzkernige Stücke, die man in den Stängeln finden kann. Und sie werden nach der Ernte normalerweise entsorgt oder finden kein weiteres Nutzen in der Wirtschaft. Und genau deswegen finden wir die Schäden sehr interessant. Es lohnt sich nicht, zum Beispiel Hanf anzubauen, nur um Schäben zu gewinnen. Ja. Weil diese Pflanze hat einen hohen Wert und ist eine bedeutsame Feldfrucht für mehrere Industriezweige dadurch, dass es sich nicht lohnt, nur für den Restprodukt sozusagen diese Pflanzenkultur anzubauen. Interessant ist, dass mehr als 50.000 verschiedene Produkte können aus Nutzhanf hergestellt werden. Also von Kosmetik bis Nährstoffe, bis Medizin, Baustoffe und so weiter. Textilien, natürlich ganz klassisches Beispiel, den wir auch schon von der uralten Geschichte kennen sozusagen. Die ersten, also den ersten Fund von Nutzhaft, die erste archäologische, ja, das erste archäologische Finden von einem verarbeiteten Hanfseil wurde in der heutigen Tschechischen Republik gefunden. Und das ist ein Fischernetz, das aus Hanfseil gemacht wurde und sie ist circa 28.000 Jahre alt, also noch lange bevor die Industrierevolution begann, wurde Hanf von den Menschen verwendet und er begleitet uns ja wirklich sehr lange. Genau, und als Pflanzenkultur ist der Nutzhanf auch sehr interessant, weil er seine Wurzeln tief in die Erde gräbt und somit zieht er die Nährstoffe bis also von der tieferen Erdschichten bis hin an der Oberfläche und dann so wird natürlich ein Mehrwert auch für weitere Kulturen, also Pflanzenkulturen geschaffen. Genau.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr wiederbelebt ja quasi eigentlich dann das Bauen da ein bisschen mit diesem Rohstoff. Ihr seid ja, wenn ich richtig informiert bin, vor allem jetzt mal spezialisiert auf Akustiklösungen.
Genau.
Wie ist es denn zu diesem Schwerpunkt gekommen?
Genau, also die Schäben, ich komme zurück ein bisschen zu unseren Rohstoffen. Sie besitzen sehr interessante chemische Eigenschaften und lassen sich wirklich zu festen Werkstoffen binden, die porös sind, die diffusionsoffen sind und die viele bauphysikalische Vorteile bringen. Deswegen haben wir unsere Produkte auch in Richtung Dämmstoffen ausgerichtet. Und zu dem Schallschutz sind wir durch Testen gekommen, durch Fragen, die wir bekommen haben von unseren ersten Kunden auch. Und da haben wir mal getestet, wie funktioniert es und waren überzeugt. Und genau, und da haben wir einfach weiter geforscht sozusagen in diese Richtung und geschaut, wie können wir dann die Schallschutzeigenschaften von unserer Materialmasse optimieren, so dass die Baustandards, also die Ö-Normen auch erfüllt werden. Und da sind wir zu ganz spannenden Ergebnissen gekommen. Also das ist der Grund eigentlich. Plus aus wirtschaftlichen Grund ist es sehr interessant vielleicht zu wissen, dass durch den Schallschutz können wir einen schnelleren Markteintritt schaffen. Also das war uns auch sehr wichtig, dass wir schnellst wie möglich auf den Markt kommen können mit einem reifen, also verkaufsfertigen Produkt. Und genau deswegen haben wir uns auch für die Schallelemente entschieden. Die ersten Produkte sind genau dem Schallschutz gewidmet. Das sind Schallabsorber, die nachträglich eingebaut werden in existierenden Räumlichkeiten, wo zum Beispiel ein Hall auftritt, sozusagen Echo. Genau, und dadurch wird diese Schallstörung in dem Raum reduziert, beziehungsweise den Lärm, das Lärm reduziert.
Sehr, sehr spannend, ja. Du hast jetzt auch schon viel von ersten Tests und so geredet. Vielleicht gehen wir allerdings nochmal einen Schritt zurück. Wie ist es denn zur Idee gekommen? Wo hast du dir dann gedacht, okay, ich will jetzt Hempstatic gründen oder ich will quasi mich dem Thema Circular Building, dem wir uns dann auch noch ein bisschen näher widmen, verschreiben?
Ich habe angefangen, die Idee auch als Projekt zu betreiben in 2017. Die Idee hatte ich eigentlich noch davor. An der TU Wien ist sie entstanden. Also ja, wie gesagt, weil mein Hintergrund im Bauingenieurwesen ist. Und ich habe lange daran gedacht, wie kann ich meine Kräfte sinnvoll einsetzen? Was kann ich denn machen, damit die Bauindustrie in diese künftige zukunftsweisende Richtung überführt wird? weil es gibt, also diese Branche muss sich verändern, also laut Klimastrategien, laut Frameworks, die auch auf Bundesebene erstellt werden. Und dann da war es für mich ganz klar, okay, ich möchte etwas in diese Richtung bewegen. Und zum Beispiel, wenn wir die Rahmenstrategie von Smart City Wien uns anschauen, dann sehen wir, dass eine Kohlenstoffsenkung von bis zu 80% angestrebt wird, Reduzierung des Materialfußabdrucks pro Kopf auf bis zu 80%, dann Erhöhung der Wiederverwendung und Wiederverwertungs also des Wiederverwendungs- und Wiederverwertungsgrades der Abrissteilen, also Bauteilen von Abrissgebäuden und Großumbauten. Und da wird genau diese Innovation gebraucht, also an neuen Lösungen, die noch in der Planung und bei dem Design von dem Produkt so gestaltet sind, dass sie am Ende ihres Nutzungsdauers dementsprechend wiederverwertet oder wiederverwendet werden können. Und genau, das war sozusagen meine Motivation. Yeah. Und wie das Projekt zustande gekommen ist, dann natürlich die ganz große Unterstützung, die ich bekommen habe, auch von meinen Kollegen von der TU Wien. Wir haben ein Team gebaut. Wir haben an einem Climate Launchpad im 2017 teilgenommen. Das war sozusagen der Start für uns. Damals haben wir gemeinsam mit der WU-Studentin kooperiert und an der wirtschaftlichen Seite der Idee auch gearbeitet. Genau, und eigentlich durch eine große Unterstützung, die wir durch den Weg bekommen haben, ist das Projekt im Endeffekt zustande gekommen.
Super, ja, sehr, sehr interessant. Du hast jetzt natürlich sehr, sehr viele positive Aspekte angesprochen. Als Social Entrepreneur, wie du dich vielleicht selbst bezeichnest, vielleicht auch nicht, gibt es natürlich vielleicht auch ein paar nicht so schöne Momente. Gab es da vielleicht irgendwelche Ereignisse, die euch oder die dich besonders herausgefordert haben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, absolut. Und das passiert immer noch tagtäglich. Also die unternehmerische Reise ist wirklich sehr herausfordernd. Und ich habe zum Beispiel keinen wirtschaftlichen Hintergrund. Also das war für mich eine ganz neue Welt. Ich habe ganz viele Workshops auch besucht und mich wirklich versucht, mich auszubilden zu diesem Thema, weil da habe ich gesehen, ein gewisses Mangel auch an Wissen, wie die wirtschaftliche Welt tatsächlich funktioniert. Und natürlich auch beim Projektmanagement generell, das ist so eine Sache, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, dann hat man eine sehr steile Lernkurve kann man annehmen. Und die Herausforderungen passieren tagtäglich. Und die größten Herausforderungen, würde ich sagen, sind auf auf einer Persönlichkeitsebene bezogen und auf diesem Bedarf oder Push dazu, sich selber weiterzuentwickeln, persönlich und mit deinen Ängsten dich auseinanderzusetzen und mit, einfach mit deinen Qualitäten und Eigenschaften und Fähigkeiten, was man kann, was man nicht kann, wie kann man dazu kommen, dass man das können wird, das, was man nicht kann, braucht man das, hat man diese Kraft? Und das sind so Fragen, die mich als künftige Unternehmerin natürlich tagtäglich beschäftigt haben und immer noch beschäftigen. Genau, deswegen würde ich sagen, eigentlich diese Bereitschaft, eine steile Lernkurve in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung zu fahren, das ist die größte Herausforderung.
Sehr spannend, ja, du hast jetzt sehr viel über persönliche Entwicklung gesprochen. Du hast allerdings oder bist nicht dabei, dich auch selbst zu entwickeln, sondern du machst ja Hempstätig nicht alleine. Da gibt es ja ein Team. Wie ist das dazu gekommen und wie sieht da vielleicht die Roadmap aus? Was ist da geplant?
Genau. Ja, also absolut. Wir sind ein Team und das Team hat sich auskristallisiert, weil unser Projekt bietet natürlich Platz und sehr viel Arbeit sozusagen. Es gibt wirklich sehr viel zu tun. Man muss aber diese Lust haben und diese Treibkraft haben, das Projekt voranzutreiben. Deswegen, das Gründerteam besteht aus Personen, die wirklich diese Leidenschaft und die Leidenschaft, so ein Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, mittragen und noch bereit sind, diese Treibkraft auch zu geben, weil das ist das Schwierigste. Ja, auch von der Schule sind wir daran gewöhnt, dass wir eher Aufgaben bekommen. Und wenn es dazu kommt, dass man selber sich die Aufgaben stellen sollte, dann dann stoßt man vielleicht an gewissen Grenzen, die mit Verantwortung zu tun haben und Verantwortungsübernahme. Deswegen, wir hatten mehrere Erfahrungen, also mit dem Team, weil, wie erwähnt, unser Projekt ist eigentlich als ein Uni-Projekt angefangen. Und da hat man eine andere Motivation, andere Vision und dadurch lässt sich dann auch auskristallisieren, wer möchte mitwirken, wer möchte das weitertreiben, was für eine Vorstellung habe ich von meinem Leben, würde ich jetzt bereit vielleicht mehr Zeit in diese Entwicklung zu investieren. Und deswegen, ja, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Reise mit dem Team. Und ja.
Du hast jetzt gesprochen davon, dass das als Uni-Projekt ja begonnen hat.
Ja.
Da finde ich diese Übergangsphase sehr, sehr spannend. Also wo hast du dann gemerkt, okay, das ist jetzt etwas, da sehe ich einerseits die Möglichkeit, das wirklich zu riskieren, das quasi in die reale Welt zu tragen, und andererseits, woran hast du gemerkt, okay, ich möchte das wirklich machen, ich möchte das mit einem Team machen und das wirklich quasi auch dann realisieren?
Das war eigentlich, das waren mehrere Punkte, es gab mehrere solche Punkte, ja, es gab mehrere Möglichkeiten, darauf zu verzichten, sage ich mal so. Aber eigentlich das Glauben wirklich an der Vision, das ist das, was im Endeffekt sich als ausschlaggebend herausgestellt hat. Das ist das, was uns Motivation tagtäglich gibt. Und natürlich die großartige Unterstützung, die wir hier in Wien gefunden haben und die unser Projekt erhält. Also ohne diese Unterstützung würde es natürlich viel, viel schwieriger, sich auszukennen. Und also sowohl interne als auch externe Faktoren haben dabei eine Rolle gespielt.
Denkst du, es gibt vielleicht bestimmte Erfahrungen oder Charakterzüge, die man haben sollte, um erfolgreich zu einem Social Entrepreneur zu werden? Ist eine sehr, sehr schwierige Frage, ich weiß. Aber denkst du, gibt es da etwas? Wir haben ja sehr, sehr viele junge ChangemakerInnen natürlich hier auch beim Social Impact Award. Du warst ja auch selbst dabei. Werden wir auch später noch kurz drüber reden. Denkst du, da gibt es etwas, das Social Entrepreneurs von anderen vielleicht unterscheidet, auch von anderen Entrepreneurs natürlich?
Also um wirklich diese Kraft finden zu können, würde ich sagen, dass man dieses Glauben an der Vision und die Überzeugung mitbringen sollte, auf jeden Fall, weil auch wenn es um das Team geht und wenn der Gründer, also der Ideengründer oder die Ideengründerin, sage ich so jetzt, ihre Ideen vorstellen sollten, dann können sie nicht natürlich von den anderen aufgenommen werden, wenn die Ideengründer nicht selber daran glauben und davon überzeugt sind. Und diese Überzeugung kann auf eine ganz tiefe Ebene zum Beispiel entstehen. Und bei mir war das auch so. Also ich habe einfach gedacht, okay, so, wir haben diese Zeitspanne im Leben, wir investieren so viel Zeit in dem Arbeitstag, dann was für Arbeit was für einen Arbeitsbedarf gibt es in der heutzutageigen Welt, ja. Und da gibt's, da geht's sehr viel um Problemlösung, weil wir natürlich unsere Lebensqualität verbessern möchten, unser Umgang mit der Umwelt und mit den Ressourcen. Und wir möchten unsere Technologie auch als Menschheit vorantreiben. Wir möchten Innovation betreiben und so weiter. Und diese Bereiche habe ich als sehr spannende Aspekte auch für mich gesehen. Okay, da möchte ich einsteigen, da möchte ich verstehen, wie könnte ich in diese Richtung etwas bewirken oder wie kann man so ein Mensch werden? Weil es gibt ganz tolle und inspirierende Menschen, die wirklich unsere Menschheit voranbringen und diese extrem schnelle Entwicklung ermöglichen. Und das war das, was ich sehr spannend fand. Und genau, also das berührt dann auf eine tiefere Ebene, die, würde ich sagen, wenn der Bezug mit der Lebensphilosophie zum Beispiel besteht, dann hat man schon eine kohärente Verbindung zwischen der Vision, okay, was möchte ich in dieser Gesellschaft bewirken, was für einen Impact möchte ich haben, wo könnte ich mich sinnvoll einsetzen und was für einen Nutzen wird dann die Gesellschaft von meinem Job, von meiner Arbeit im Endeffekt haben.
Also würdest du sagen, auch diese persönliche Verbindung zur dann organisationalen oder zur Unternehmensmission ist da schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt?
Ja.
Okay, sehr schön. Ja, du hast vorhin schon auch jetzt ein bisschen Unterstützung und Netzwerk und so weiter angesprochen, auch das Climate Launchpad. Du warst allerdings natürlich auch beim Social Impact Award. Wir sind ja hier bei den Social Impact Award Launches with Impact, da müssen wir natürlich drüber reden, das ist ganz klar. 2019 warst du dabei, stimmt das? Ich glaube, 2019 habe ich gelesen. Mhm. Wie ist es denn da dazu gekommen und vor allem, wie war dann diese Zeit beim Social Impact Award für dich?
Das war eine sehr spannende Zeit. Also da haben wir unsere ersten Projekten bereits, also das erste Projekt haben wir bereits hinter uns gehabt mit den ersten Kunden. Und wir hatten noch ein weiteres Projekt am Laufen, das auch eine interessante Herausforderung für uns war. Und wir wollten, also wir haben uns eigentlich in der Zielgruppe vom Social Impact Award gesehen und da haben wir uns identifiziert. Und deswegen haben wir uns dort beworben. Natürlich, der Social Impact Award ist eher ausgerichtet darauf, dass man lernt, okay, wie kann ich meine impactful Idee auf eine wirtschaftlich sinnvolle Weise dann auf den Markt bringen. Also das war das, was wir lernen wollten. Okay, da gibt's bestimmtes Know-how vielleicht, von dem wir benefitieren können und lernen können und dass wir vielleicht auch in unserem Projekt inkorporieren können. Und deswegen haben wir uns eigentlich beworben. Das waren 3 Monate, waren wir in der Inkubationszeit. Wir haben einen Mentor zur Verfügung gestellt bekommen. Er hat uns auch begleitet und berät, also wirklich für alle möglichen Themen, die wir dann im Rahmen der Inkubation angesprochen haben. Ich glaube, da haben wir unser erstes Landingpage neu aufgebaut. Wir haben Zielgruppen definiert. Wir haben unser Impact näher definiert. Genau. Und dann Award Ceremony. Also wir waren eigentlich von den Teams, die kein Award dann erhalten haben. Aber für uns war das natürlich jetzt kein Entscheidungspunkt. Okay, jetzt haben wir es nicht geschafft, dann einfach verzichten, weil ja, der Prozess ist viel wichtiger natürlich und das Outcome, also das Ergebnis ist eine Konsequenz von dem Ganzen.
Mich hat da jetzt gerade eine Frage im Chat auch erreicht. Du hast ja schon angesprochen, ihr wart dann als Finalist in der Inkubation dabei. Jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand, das war ja 2019, wie konnte der SIA denn euch unterstützen? Was ist denn da geblieben oder was hat da der SIA vorangetrieben bei Hempstatic?
Ja, also eigentlich genau das, was ich jetzt angeführt habe, das war also das war noch vor Corona-Zeiten. Deswegen wir dürften auch mit den anderen Ziel-Finalists sich austauschen live. Also das war immer ganz spannend. Und dann eigentlich der Fokus auf wie das Projekt wie das Impact von meinem Projekt zu kommunizieren, wie kann ich das verständlich machen, wie kann ich es auf gewissen Strategien, Frameworks beziehen, auf die SDGs zum Beispiel. Ja, da ging es eigentlich auch um Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen. Das ist das, was ich jetzt in meinen Erinnerungen habe. Und ja, das war eine interessante Erfahrung für uns, die uns natürlich geprägt hat, auch zu verstehen, okay, was ist Social Entrepreneurship, wie ist der Begriff entstanden, warum diese Unterscheidung zwischen Entrepreneurs und Social Entrepreneurs und was für eine Bedeutung werden die Social Entrepreneurs haben oder haben in unserer Gesellschaft und haben können. Und dass es einen Bedarf an Social Entrepreneurs gibt. Also ich hoffe, dass in der Zukunft die Entrepreneurship mit Social Entrepreneurship mergen wird, weil das ist natürlich die logische Art und Weise, wie wir ja, unsere Wirtschaftswelt auch gestalten sollten.
Du hast jetzt neben Social Entrepreneurship und Entrepreneurship auch die SDGs erwähnt. Ich habe natürlich im Vorfeld auch auf eurer Website gesehen. Da sind sie ja sehr prominent platziert, diese SDGs. Was bedeuten die für eure Arbeit? Wie bezieht ihr die ein? Und gibt es da auch, also wie messt ihr vielleicht auch, wie die SDGs quasi bedient werden durch Hempstatic? Gibt es da Ansätze oder vielleicht auch nicht, weil das vielleicht schwierig ist, ist ganz klar.
Also die wir ja, wir haben SDGs ausgesucht, wo unser Projekt zum Beispiel zugeordnet werden kann, im Sinne von den Zielen, die dann diesen SDGs untergeordnet sind. Und bei uns geht es eigentlich um Kooperationen. Deswegen, das ist eigentlich nicht auf unserer Webseite die SDG 17, also Corporations for Reaching the SDG Goals, ist eigentlich ganz entscheidend, weil wir also damit unser Produkt zustande kommt, sind mehrere Stakeholder, mehrere Akteurinnen, mehrere Entrepreneurs, Anbauer also angezogen und Teil von diesem. Deswegen, ja, das ist das Erste. Dann, wir haben noch die SDGs, Sustainable Cities and Communities. Also da zum Beispiel bis 2020 war das jetzt ein Ziel, dass die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels und der Klimaanpassung beschließen und umsetzen, laut dem Bundesministerium erhört werden sollten. Genau. Und dann haben wir Responsible Consumption and Production, also SDG 12. Da geht es darum, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und welche Stoffe lassen wir in unseren Produkten, in der Produktion zum Beispiel zuführen. Was passiert dann mit diesen Produkten? Werden sie extrahiert? Sind sie regenerativ eingebaut? Handelt es sich um erneuerbare, nicht erneuerbaren Rohstoffen? Und bei uns, wie ihr vielleicht schon am Anfang gehört habt, ist das ein ganz, ganz wesentliches Thema. Genau, weil wir arbeiten mit pflanzlichen Bestandteilen und Hanf ist deswegen auch so interessant, weil diese Pflanze eine erneuerbare Ressource uns zur Verfügung stellt. Also die Pflanze kann eine Höhe von 3 bis 4 Meter in 3 bis 4 Monaten erreichen und es können bis zu 2 Also die kann bis zweimal jährlich angebaut werden. Das sind schon ganz wesentliche Punkte, wo man schauen kann zum Beispiel und diese Ressource mit dem Holz vergleichen kann, dass also damit ein Baum die notwendige Qualität erreicht, bis also für die Bauindustrie zum Beispiel kann es bis zu mindestens 10-12 Jahren dauert und hier ist die Rede um 3 bis 4 Monate. Also das sind so ganz wesentliche Sparpunkte, genau, die uns dazu bringen, auch zu diesem SDG 12 zu schauen. Genau, und ich werde jetzt nicht mich zu viel ausweiten diesbezüglich. Ich gehe noch zu dem letzten SDG und dann können wir natürlich vertiefen, wenn es interessant ist. Climate Action. Genau, also vielleicht ist es interessant zu erwähnen, dass zum Beispiel Beton und die Aggregaten, also die Materialien, die für die Herstellung von Beton heutzutage verwendet werden, sind die most mined materials weltweit. Also das heißt, das sind die Materialien, die unsere Welt am meisten verbraucht. Und da sind in den meisten Fällen natürlich nicht erneuerbaren Rohstoffen. Und wenn wir es quantifizieren sollten, es geht zum Beispiel um 50 Milliarden Tonnen jährlich, also die jährlich bezogen werden von diesen Ressourcen. Deswegen lohnt es sich natürlich auch zu schauen, okay, was für Ressourcen sind denn noch vorhanden, die Teil zumindest von diesen Ressourcen ersetzen könnten. Und da sind die Schäden auch ganz interessant aus diesem Grund. Und noch zu dem Beton, eigentlich nach dem Wasser ist das das meist konsumierte Werkstoff, sozusagen das meist konsumierte Material von unserer Menschheit. Und wenn man so an den Zahlen kommt und wenn man das betrachtet und daran denkt, dann kommt man einfach zu der Schlussfolgerung, okay, wie lange kann das noch dauern und was können wir machen, damit wir Alternativen finden können, so dass die nicht erneuerbaren Ressourcen, die sich mit Millionen, Milliarden von Jahren formiert haben, nicht im Rahmen von ein paar Jahrhunderte oder weniger zerstört werden. Genau. Also deswegen auch Climate Action. Da geht's auch um CO2-Einsparungen, natürlich, pflanzliche Bestandteile, also Pflanzen genau, können CO2 einsparen noch durch Photosynthese und da bleibt der CO2 gebunden eigentlich in der Pflanze und das bleibt dann in dem Material und das Material kann nach seiner Nutzungsdauer entweder wiederverwendet werden oder wiederverwertet werden oder eingesetzt werden zurück in die Erde. Und das ist eine interessante Weise, dann diesen Kreislauf zu schließen.
Ja, man merkt wirklich, wie du das beschreibst, wie verinnerlicht ihr diese SDGs da schon habt. Also sehr, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich würde da gerne stundenlang mit dir reden. Natürlich müssen wir ein bisschen über die natürlich auch auf die Zeit schauen. Ja. Danke dafür schon mal. Vielleicht nochmal jetzt ganz konkret auf euch zurück, auf Hemstatic und vielleicht auch auf dich als Gründerin. So eine ganz kurze Zeitreise nochmal zurück. Wenn wir uns jetzt die Zeitdauer anschauen, quasi vom Start des Uni-Projekts bis jetzt, was sind denn da so Meilensteine, wo du dir denkst, okay, da bist du jetzt stolz drauf, da seid ihr als Hemstatic stolz drauf, dass ihr das erreicht habt und wie ist es dazu gekommen?
Okay, das ist wirklich eine sehr interessante Frage und da fallen mir eigentlich sehr, sehr viele punktuelle so Ereignisse und also Ziele, die wir erreicht haben. Jetzt ist es sehr schwer, irgendwie das zu raffinieren und
zusammenzufassen. Also sehr gern pick einfach ein oder zwei raus, anekdotisch.
Ja, vielleicht die Teilnahme an den ersten Mitgliedern, das war also da wurde sich das erste Team aufgebaut hat, das war für mich natürlich ein entscheidender Punkt, weil dann habe ich gesehen, wow, es kann viel mehr daraus werden, als ich ursprünglich gedacht habe. Und für mich war das auch klar, als eine unternehmerische Reise habe ich es mir natürlich als eine Teamreise auch vorgestellt, weil bei uns gibt es ziemlich viel zu tun, sowohl im wirtschaftlichen Sinn, als auch im Designer-Sinn, als auch in der Technologieentwicklung und in der Innovation. Und deswegen, das würde ich jetzt als etwas, wovon ich oder worauf ich fast stolz bin. Genau. Natürlich, dass wir es soweit geschafft haben, auch renommierte so Förderstellen wie AWS, also wie die Austria Wirtschaftsservice, von unserem Projekt zu überzeugen. Das war ein entscheidender Meilenstein wirklich für uns, den wir erreicht haben, der uns einfach ermöglicht hat, das Projekt auf eine neue Ebene zu heben und viel mehr, viel schneller zu schaffen. Und dann die Unterstützung, die wir noch von INIT bekommen haben, und die quasi ja die ersten Investoren in unserem Projekt, in unserem künftigen Unternehmen sind.
Dann vielleicht noch ganz kurz die andere Richtung. Wo soll es denn hingehen? Was sind denn jetzt deine und eure Pläne auch vielleicht für 2021? Was ist da geplant?
Genau, also wir haben eigentlich vieles für dieses Jahr vor. Wir haben uns vorgenommen, die ersten Zertifizierungen durchzuführen und dann im September hoffen wir schon mit dem ersten Produkt am Markt Fuß zu fassen sozusagen. Jetzt sind wir in der Testphase. Da stehen uns einige, wir nennen sie jetzt so Referenzprojekte zu machen mit den ersten Testkunden. Wir möchten auch natürlich die Scale, also der Maßstab von unserem Projekt wesentlich erhöhen, und damit sind auch die nächsten Herausforderungen, bezogen, also natürlich Ausbau von der Produktionskette, Auslagerung von bestimmten Produktionsschritten, um den Prozess zu beschleunigen. Standardisierung des Produktes, natürlich weitere Gespräche mit potenziellen Kunden und mit Interessentinnen von der Industrie, die uns auch die Möglichkeit geben werden, dann das Produkt im Einsatz zu testen und uns und dadurch sich von dem Impact des Produktes überzeugen zu können, von seiner Auswirkung. Natürlich, bei uns geht es also um einen physischen Produkt, das auf jeden Fall mehrere Mal getestet gehört und auf mehreren Scales, würde ich sagen, weil auf einem kleineren Skala funktioniert das ein bisschen anders als auch auf einer größeren. Deswegen möchten wir jetzt das Potenzial von diesen Scales untersuchen und schauen, wie könnten wir mehr schaffen und mehrere Ressourcen, also von erneuerbaren Ressourcen in dem Umlauf bringen. Ich hoffe, dass ihr unsere Platten an mehreren Orten sehen werdet dann.
Das hoffe ich auch ganz stark. Schon mal alles Gute dafür. Eine letzte Frage habe ich allerdings noch. Wir haben jetzt viele unter uns, die vielleicht einen sehr ähnlichen Weg gehen wollt wie ihr. Vielleicht auf der Uni ein Projekt haben oder gerade studieren oder auch nicht studieren und vielleicht gerade so reinstarten wollen in das Gründen oder ein Projekt zu starten. Was sind denn da deine Tipps, die du geben kannst? Was möchtest du denen denn mitgeben?
Wow, ich weiß nicht, ob ich so gute Tipps habe, aber auf jeden Fall einfach kritisch das Projekt anzuschauen und die Realisierbarkeit schnellst wie möglich zu untersuchen, zu verstehen, was bringt es mir, was bringt es der Gesellschaft, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen, warum mache ich das, wirklich sich sehr stark damit auseinanderzusetzen, weil das sind dann die Punkte oder die Stabstellen, die man aufbauen kann und auf die man zurückgreifen kann, wenn es wirklich schwierig wird. Und genau, diese kritische Sicht zu einem eigenen Projekt finde ich ganz wichtig.
Elena, danke dir vielmals. Vielleicht noch ganz kurz, wie können dich Menschen oder euch als Hempstatic Menschen erreichen, die euch erreichen wollen? Es gibt natürlich die Homepage hempstatic.at. Was sind denn eure anderen Kanäle?
Genau, also über die Homepage gerne uns eine Nachricht schreiben, via E-Mail auf elena@hempstatic.at könnt ihr mich erreichen. Dann natürlich über Facebook, LinkedIn, also wir sind auf mehreren Channels aktiv und freuen uns auf das Entgegenkommen.
Ja, vielen Dank noch einmal an Elena, Janeva und Hempstatic für dieses spannende Gespräch. Am Mittwoch geht es bereits weiter live bei Lunch with Impact. Augen offen halten ist angesagt auf den Social Media Kanälen des Social Impact Awards. Und natürlich schaut gerne auch bei Inside Impact mit Unterstrich am Schluss auf Instagram vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Lunch with Impact nächsten Mittwoch 12 Uhr und dann am Montag wieder hier bei Inside Impact. Ciao, eine schöne Woche und bis bald.